Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Da war ja heute klar, wenn sie das willentlich unterstützt hat, das Massenmorden, und sie wusste, dass gemordet wird im Lager, dann kann ich auch mit einer Schreibmaschine Beihilfe zum Mord leisten. Das heißt, ich kann mit einer Schreibmaschine töten. Und heute wurde eben auch gesagt, ja, auch durch die Verwaltungstätigkeit kann ich eine strafbar relevante Beihilfehandlung zum Mord leisten. Das ist schon ein deutliches Signal.
Das war Stefan Lode, Rechtsanwalt und Nebenklagevertreter im sogenannten Stutthof-Verfahren oder besser gesagt im Konzentrationslager Stutthof-Verfahren, das in dieser Woche in letzter Instanz vom Bundesgerichtshof entschieden wurde. Es war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ein deutsches Gericht urteilt über die Massenmorde, die in einem Konzentrationslager der Nazis während des Zweiten Weltkrieges stattgefunden haben. Wir hören nochmal, bevor wir gleich intensiv einsteigen, was das Gericht, was der Bundesgerichtshof, genauer gesagt der 5. Strafsenat hier entschieden hat. Angeklagt war eine 99 Jahre alte Frau, Irmgard Furchner, und das hier ist das Urteil.
Aus der soeben verkündeten Entscheidung ergibt sich die Verurteilung der Angeklagten wegen Beihilfe zu 10.505 Fällen des Mordes und 5 Fällen des versuchten Mordes zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren mit Strafaussetzung zur Bewährung ist rechtskräftig.
Das also das Urteil. Der Bundesgerichtshof, genauer gesagt der 5. Strafsenat, hat diese Entscheidung in dieser Woche verkündet. Und damit euch und Ihnen ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die JustizreporterInnen. Ja, wir sind dabei, wenn es ums Recht geht, und wir waren auch in dieser Woche mal wieder ganz hautnah dabei. Genauer gesagt waren das meine Kollegen Philipp Rayon und Max Bauer. Beide sitzen mit mir hier im Tonstudio, und ihr beide, herzlich willkommen euch beide. Ihr wart auch in Leipzig, als dieses Urteil verkündet wurde. Philipp, wie war das?
Imposant. Ich würde sagen, die Stimmung im Gerichtssaal war fokussiert und angespannt, aber absolut der historischen Bedeutung dieses Urteils entsprechend und angemessen. Der Gerichtssaal, das war in den Räumlichkeiten des Bundesverwaltungsgerichts, einem sehr imposanten Gebäude, dem ehemaligen Reichsgericht. Das war irgendwie in sich stimmig, würde ich sagen, bei so einem historischen Prozess, und war wirklich beeindruckend. Und mich hat es auch nachhaltig wirklich ja angefasst, auch an dem Tag noch. Max, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, wir saßen ja nebeneinander.
Ja, mir ging es genauso, Philipp. Ich war ja schon 2 Wochen vorher da bei der Verhandlung in Leipzig, und das war auch sehr beeindruckend, muss man sagen. Es war allen klar irgendwie, dass das wirklich wahrscheinlich der letzte KZ-Prozess in Deutschland ist. Muss man sich mal wirklich überlegen, eine historische Sache. Der Saal war gerappelt voll, es waren sehr viele junge Menschen da. Fand ich sehr schön, dass sich so viele junge Menschen für die Geschichte, für die NS-Geschichte und die justizielle Aufarbeitung interessieren. Es waren viele Nebenklägervertreter da, also 12 bis 15 AnwältInnen saßen da vor dem Gericht. Auch eine beeindruckende Menge, einfach so in Roben, ne? Menschen, die da auftreten und für die Opfer des Holocaust da wirklich gesprochen haben. Jeder kam auch zu Wort, war eine lange Verhandlung, es war unglaublich warm an dem Tag, es schien die Sonne und es war auch so ein Spannungsfeld, tolles Wetter und eine schreckliche, wirklich deutsche Geschichte, die hier verhandelt wurde. Und mir ging es wie dir, Philipp, ja, dass es wirklich eine Sache ist, die vergisst man wahrscheinlich in seinem Reporterleben nicht.
Die Angeklagte und inzwischen rechtskräftig Verurteilte, ehemalige KZ-Sekretärin, sie war nicht vor Ort, ne? Nee, weder bei der Verhandlung noch beim Urteil?
Genau, Christoph Irmgard Furchner war nicht da, ihr Anwalt war da mit noch einem zweiten Vertreter, aber die waren sozusagen erstmal allein auf weiter Flur da und waren halt einfach die Vertreter, aber sie selber war nicht da. Es waren auch keine Überlebenden da, muss man sagen, aus dem KZ Stutthof. Es leben ja noch ein paar. Einer hatte wohl kommen wollen, hat es fest vorgehabt, hatte Familie in Litauen vorher besucht, hat mir seine Anwältin erzählt, hat es dann einfach aber körperlich nicht mehr geschafft, diese weite Reise. Es war ihm sehr wichtig. Es wurde von ihm dann eine Stellungnahme verlesen in der Verhandlung, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber sozusagen die Geschichte war spürbar in diesem Gerichtssaal, obwohl die unmittelbar Beteiligten nicht anwesend waren.
Vielleicht zur Erklärung, wie kann es sein, dass eine Angeklagte da nicht sitzt? Das kennt man ja eigentlich von Strafverfahren nicht so. Das ist aber nur in der ersten Instanz so nach der StPO, dass die Angeklagten vor Ort sein müssen, anwesend sein müssen grundsätzlich. In der Revisionsinstanz, wo ja ohnehin nur sehr selten verhandelt wird am Bundesgerichtshof, gilt diese Anwesenheitspflicht für die Angeklagten aber nicht.
Genau, und es ist auch eher untypisch, dass die Angeklagten selbst dann vor Ort sind. Insofern also keine besonderen Vorkommnisse, wenn man so sagen will, bei diesem Verfahren, das ja aber insgesamt doch doch durchaus besonders war. Und wie gesagt, ihr wart vor Ort, ihr habt berichtet, auch ausführlich für den Hörfunk, wir haben im Fernsehen berichtet. Lasst uns doch jetzt mal inhaltlich einsteigen und genau gucken, worum es ging. Eine inzwischen 99 Jahre alte Angeklagte war verurteilt worden in erster Instanz vom Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein und eben dort verurteilt worden zu einer Jugendstrafe. Darüber reden wir gleich noch. Konkret geht es aber darum, dass sie als Sekretärin in einem Konzentrationslager in Stutthof in der Nähe von Danzig eben ihren Dienst im Sekretariat im Vorzimmer des Lagerkommandanten geleistet haben soll und das aber eine Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen sein soll.
Genau, also man muss sich das wirklich sehr, sehr drastisch vorstellen. Es geht wahrscheinlich auch vielen Hörerinnen und Hörern von uns so. Diese ganze Maschinerie der Nazis, diese Tötungsmaschinerie, den Holocaust, davon hat man schon mal was gehört. Ich hatte auch Geschichtsleistungskurs in der Schule und dachte, ich hätte diese Themen alle präsent. Und dann habe ich mir zur Vorbereitung das erstinstanzliche Urteil aus Itzehoe durchgelesen. Ja. Und da ist mir wirklich nochmal ganz anders geworden, weil es dann nochmal ja wirklich sehr detailliert und plastisch beschrieben wurde, also diese Zustände einfach, für die Frau Furchner dann als Gehilfin jetzt auch mitverantwortlich gemacht wurde. Sie war zwar in Anführungszeichen nur Sekretärin, aber sie war so eine Art Chefsekretärin, sie war die Stenotypistin des Lagerkommandanten. Das heißt, sie hat, so hat das Landgericht das festgestellt und der BGH jetzt nochmal bestätigt, eigentlich sämtliche Befehle, die der Kommandant Herr Hoppe formuliert hat, hat sie aufgeschrieben. Es ging alles durch ihre Hand. Sie hat zum Beispiel auch Bestellungen für das Giftgas Zyklon B weitergegeben, abgetippt, weitergegeben. Sie hat die Kommunikation nach außen aus dem Lager mit übernommen und unterstützt. Und in diesem Lager sind über 60.000 Menschen, man geht von 65.000 Menschen aus, gestorben, ermordet worden von den Nazis. Und in den 2 Jahren, in denen Frau Furchner dort als Sekretärin beschäftigt war, übrigens nicht als Mitglied der SS, sondern als Zivilangestellte, das wird vielleicht gleich auch nochmal relevant, in diesen 2 Jahren sind 10.500 Menschen eben ermordet worden. Und davon 1.000 in der einen Gaskammer, die da in Stutthof in einem faktischen Vernichtungslager, in einem Konzentrationslager stand und 9.500 Menschen durch die lebensfeindlichen Bedingungen. Das klingt jetzt erstmal so, lebensfeindliche Bedingungen. Also Max, vielleicht, du hast es ja auch in der Verhandlung nochmal gehört und jetzt auch in der Verkündung. Was hat sich dahinter verbirgt? Wie haben die Nazis durch lebensfeindliche Bedingungen gemordet?
Also diese Realität einfach in den Konzentrationslagern und ja nicht nur in Stutthof, in eigentlich allen Lagern. Es gab ja weit über 1.000 Konzentrationslager und eben nicht nur die Vernichtungslager, die wir kennen. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Bioschetz, Majdanek. Es gab ja viele Lager, Außenlager. Ja. Und dort ging es vor allem darum, dass die Menschen gezwungen wurden zur Zwangsarbeit, aber einfach auch in Bedingungen leben mussten, die unglaublich, und der Begriff ist schon gut, lebensfeindlich waren. Also wie war das dort? Die Menschen hatten diese Lagerkleidung an, die total ungenügend geschützt hat, zum Beispiel gegen Kälte. Im Sommer war es dann viel zu heiß, was man anhatte. Sie hatten diese Holzpantinen an das ganze Jahr. Es lag dort meterhoher Schlamm teilweise. Im Winter war es wahnsinnig kalt. Pro Tag bekam man irgendwie 2 Becher irgendwie Flüssigkeit. Das war so eine braune Brühe, wurde Kaffee genannt, war natürlich kein Kaffee. Es gab maximal 1 Teller Suppe. Das war heißes Wasser mit mal einer Kartoffel Schale drin, so ungefähr.
Mit vergammeltem Gemüse meistens.
Also unter diesen Bedingungen einfach 2 Becher Flüssigkeit am Tag. Viele Menschen sind einfach dehydriert. Sie sind gestorben, weil es zu wenig Nahrungsmittel gab, weil sie zu wenig zu trinken hatten, weil sie natürlich krank wurden, weil es keine Behandlung von Krankheiten gab, weil natürlich auch zu wenig Platz war. Also wir kennen diese Bilder von diesen Betten, diesen Hochbetten. Da hat man gedacht, okay, da haben die drin geschlafen. Nein, natürlich nicht. Die Betten waren viel zu wenige. Die Menschen mussten teilweise auf dem Fußboden in irgendwelchen Ecken sich zusammenkrümmen. Viele Menschen sind wirklich auf, muss man sagen, auf nackten Fußboden gestorben, gerade wenn sie älter oder vorerkrankt waren, aber auch andere Menschen. In Stutthof war es so, es gab einen Appellplatz, da mussten die Menschen täglich einfach rumstehen, manchmal mehrere Tage hintereinander. Da sind die Menschen einfach umgefallen und abends wurden dann Leichenberge gebildet. Das sind grausamste Bedingungen, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Die Schilderungen der Überlebenden, der wenigen Überlebenden, die noch am Leben sind, sind wirklich erschreckend. Und das waren wirklich diese lebensfeindlichen Bedingungen, die jetzt auch rechtlich relevant werden, weil das ist im Grunde die Tat. Das ist das Vernichtungsgeschehen, das systematische Vernichtungsgeschehen, was staatlich organisiert war und für das es viele kleine Rädchen gab, wenn wir noch sprechen, was das rechtlich bedeutet. Aber das ist sozusagen die Realität, über die wir hier sprechen. Und Stutthof war wirklich auch ein besonders grausames Konzentrationslager, muss man sagen. Ja, das ist das, was auch bei mir hängen geblieben ist.
Und eben Bedingungen, die planmäßig herbeigeführt wurden. Also das war wirklich Teil der Idee, dadurch Menschen zu töten, zu ermorden. Das hat das Landgericht so ja auch festgehalten. Du hast gerade schon angesprochen, diese Dehydrierung, dieses quasi Verhungern lassen. Das Landgericht hat dazu geschrieben, es habe zu einer permanenten geistigen Fokussierung auf Nahrungsbedarf geführt, in deren Folge es dann Kopfschmerzen und Schwindel mangels Flüssigkeit gegeben hat bei den Insassen. Und das war nicht in Einzelfällen, sondern das war Standard dort über Monate, über Jahre. Die katastrophalen, menschenunwürdigen hygienischen Zustände. Es gab keine Möglichkeit, sich zu waschen. Es gab Ungezieferplagen in dem Lager. Also wirklich unfassbar schreckliche Bedingungen, die nicht herbeigeführt wurden oder die dort nicht herrschten, ja, weil es halt irgendwie eine Kriegszeit war, sondern weil das ein Plan war, um die Menschen, vor allem Juden, die dort eingepfercht waren, eben so hart es ging zu drangsalieren, zu töten, zu ermorden. Und darüber reden wir. Ja. Da hat Frau Furchner dran mitgewirkt, indirekt.
Und man muss, glaube ich, auch sagen, welche psychische Wirkung das auf die Menschen dort hatten, die teilweise über Monate, Jahre dort waren und was denen von Anfang an klar war. Und da war, fand ich, wirklich sehr beeindruckend, diese eine Stellungnahme, die ich schon angesprochen habe, von dem Stutthof-Überlebenden Abraham Kuriski, wurde vorgelesen, weil er eben nicht kommen konnte, von seiner Anwältin im Gerichtssaal, und wirklich ein zweiseitiges, wirklich sehr beeindruckendes Dokument, das das genau schildert. Und Abraham Kuriski, der schreibt wirklich auch, dass ihm wirklich vom ersten Moment an klar war, worum es hier ging in diesem Lager, denn wirklich nur um gezieltes, organisiertes, massenhaftes Morden. Abraham Kuriski, er schreibt hier: Von dem Moment an, in dem ich das Lager betrat, empfing mich der Geruch des Todes, der Geruch des Krematoriums, dessen Schornstein für alles sichtbar und dessen Gestank jede Nase ausgesetzt war. Jede Nase, auch die Nase derjenigen, die sich in den Verwaltungsbüros befanden, selbst bei geschlossenen Fenstern. Soweit der Stutthof-Überlebende Abraham Kuriski.
Ja, genau. Und ein letztes Detail, das mir aus diesem vorinstanzlichen Urteil aus Itzehoe noch im Kopf geblieben ist, dass eben diejenigen, die unter diesen schrecklichen Bedingungen, von denen wir eben sehr, sehr eindrucksvoll von euch gehört haben, so gelitten haben, dass sie dann sich motiviert haben oder es über sich gebracht haben, den Lagerarzt aufzusuchen, dass es da eben dann durchaus auch vorkam, dass sie dann einfach mit einer Giftspritze ins Herz getötet wurden. Also das hat diejenigen empfangen, die dann gewissermaßen auf der Suche nach medizinischer Hilfe den Arzt angesprochen haben. Ein bewegendes Statement auch, dieses zweiseitige und eben teilweise gehörte Statement des Überlebenden, auch er Mitte 90 inzwischen, wie auch die Angeklagte. Trotzdem, auch das sollten wir nochmal kurz sagen, auch trotz dieses hohen Alters, ein Strafverfahren wegen Mordes und auch wegen Beihilfe zum Mord ist noch möglich, denn Mord verjährt eben nicht und das bezieht sich dann auch auf die Beihilfe. Deswegen war jetzt auch nach rund 80 Jahren ist möglich, hier ein rechtskräftiges Urteil zu finden. Lasst uns mal jetzt juristisch werden, auf diese Entscheidung schauen. Das Landgericht Itzehoe hat also nun rechtskräftig bestätigt, Ingrid Furchner verurteilt. Wie genau sah dieses Urteil aus? Es geht um Beihilfe zum Mord. Was muss dafür gegeben sein, Philipp?
Ja, es braucht ja vier Voraussetzungen. Erstmal auf Tatbestandsebene, zwei objektive, zwei subjektive. Es braucht eine Haupttat, also hier der Mord, der Massenmord in 10.500 Fällen, begangen durch verschiedene Schergen und andere SS-Mitglieder. Dann braucht es eine Beihilfehandlung. Das ist eben das Stenotypisten-Dasein von Frau Furchner, also das Abtippen der Befehle. Da muss es eigentlich eine physische oder psychische Beihilfe sein. Und das Landgericht Itzehoe hat gesagt, es gab hier beides. Es gab sowohl das Weitergeben der Befehle und es gab auch durch die Unterstützungstätigkeit, durch das Bekräftigen letztlich des Lagerkommandanten eine psychische Beihilfe. Also beide Bestandteile, die möglich wären, beide Taten, beide Objektiven. Und da ist es insofern besonders, das war früher lange Zeit anders in der Rechtsprechung, dass es nicht notwendig ist, dass diese konkreten Handlungen auch einem konkreten Mord zuzuordnen sind, sondern es reicht eben seit einigen Jahren, wir kommen ja gleich später nochmal in der Historie der Rechtsprechung genauer drauf, dass es eine kleine Tätigkeit in einem großen gesamten Tötungsgebilde, in dieser Tötungsmaschinerie war, die Frau Furchner hier erledigt hat und erfüllt hat.
Und das ist so ein Punkt, um da ganz kurz reinzugehen. Das hat man an dem Tag der Urteilsverkündung auch sehr oft gehört, wenn man auf Social Media unterwegs war. Es wurde eben oft gesagt, das war eine Sekretärin, die hat Sekretärinnenarbeit gemacht. Trotzdem reicht aber das, was sie gemacht hat, aus, um eben auch eine entsprechende Beihilfehandlung da bejahen zu können. Sie war ja nicht irgendeine Sekretärin, sondern sie war im Vorzimmer des Lagerkommandanten und dessen Befehle gingen wirklich auch über ihren Schreibtisch.
Genau. Und man könnte natürlich sagen, wenn sie es nicht gewesen wäre, hätte da eine andere Sekretärin gesessen. Das ist richtig, vermutlich. Allerdings kommt es darauf nicht an. Also es ist egal, ob das sonst jemand anderes übernehmen würde, sondern es kommt auf die konkrete Handlung der Haupttäter, also die Morde an. Und die sind nun mal so in dieser Art nur durch diese Person jetzt ausgeführt worden. Also irgendeine Alternativhandlung und deswegen redet man sie raus. Das funktioniert nun mal in der Rechtsprechung, nicht in der Strafjustiz. Und dann gibt es noch auf der subjektiven Seite den Vorsatz von Frau Furchner. Es braucht einmal den Vorsatz von ihr hinsichtlich der Haupttaten, hinsichtlich des Massenmordes. Und da ist die entscheidende Frage, wusste sie, dass in diesem Konzentrationslager Stutthof Massenmorde begangen wurden. Und da sagt das Landgericht Itzehoe schon ziemlich deutlich, das genau. Kann sie nicht gewusst haben. Max, wie hat das Landgericht Itzehoe und letztlich auch der BGH das jetzt nochmal begründet?
Ja, das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Da gab es ja wohl auch einen Ortstermin. Das heißt, Richter sind damals hingefahren ins Lager Stutthof. Die Gebäude stehen auch noch. Also das Gebäude ist
eine Gedenkstätte jetzt.
Aber das Gebäude, wo Irmgard Furchner eben ihr Büro hatte und das Büro des Lagerkommandanten war, das steht noch. Das heißt, die Richter haben sich da reinbegeben, haben geguckt, was konnte sie sehen. Und dann haben sie gemerkt, ja, die konnte eigentlich alles sehen. Das ganze Lager überblicken, vor allem diesen Appellplatz, den Weg zum Krematorium, das Krematorium selber, auch die Gaskammer, den Eisenbahnwaggon, wo Menschen im Eisenbahnwaggon getötet wurden. Das heißt, ein Großteil dieser Dinge konnte sie alles sehen. Und ich habe genau über dieses Problem des Vorsatzes auch gesprochen nach der Verkündung mit Rechtsanwalt Hans-Jürgen Förster. Er ist Rechtsanwalt und war eben Nebenklägervertreter von mehreren Überlebenden von Stutthof. Und er hat mir genau zu diesem Punkt, was wusste Irmgard Furchner von diesem Mordgeschehen, Folgendes gesagt.
Sie saß in dem gemeinsamen Geschäftszimmer und aller Schriftverkehr ging über ihren Schreibtisch. Eingehendes, ausgehendes und auch Diktate des Kommandanten, die sie dann verschriftet hat. Und der BGH hat bestätigt, dass die Kammer in Itzehoe es als Beihilfe gesehen hat, diese Förderung der Haupttat, nämlich des versuchten Mordes, durch eben diese Tätigkeit, die eben nicht neutral gewesen ist, kein ohne Sinnbezug Verschriften von Aufforderungen und von Diktaten, sondern dass sie gesehen hat, dass sie im Blick haben musste und hatte, was aus dem Tatbeitrag, den sie leistet, als Gehilfin wird. Indem sowohl das Gericht in Itzehoe als auch der Senat hier sich sozusagen geistig an den Schreibtisch der Frau F. gesetzt hat und den Blick aus ihrem Arbeitszimmer auf das Lagergelände, das hat die Vorsitzende hier sehr deutlich nochmal betont und dass man das geradezu plastisch vor sich sehen konnte. Ich war ja selbst dabei bei der Beweisaufnahme am Tatort in Stutthof. Das Gebäude steht noch, das Kommandanturgebäude. Also, dass man sehen musste, was dort geschieht, wie diese ausgemergelten Häftlinge stundenlang stehen mussten. Einer meiner vier Mandanten hat das geschildert, dieses Appellstehen morgens und abends mit das Schlimmste gewesen ist, was er dort zu durchleiden hatte. Und wenn ich das zuspitzen darf, dieser versuchte Mord an den wenigen, die das überlebt haben, der fand tagtäglich statt. Das ist wirklich eine Besonderheit. Diese Hölle von Stutthof, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, aber man kriegt eine andere Impression davon, wenn man die Teile, die eben noch da sind, vor Augen hat.
Dass also der Rechtsanwalt Förster, der hier die Nebenklage mitvertreten hat in diesem Verfahren, und auch der BGH hat sich eben zu diesem Punkt geäußert, was wusste und was musste sie wissen. Die Angeklagte Irmgard Furchner, wir hören jetzt nochmal kurz die Vorsitzende des 5. Strafsenats am BGH, Gabriele Zirena, die sich bei der Urteilsverkündung am BGH nochmal auf die Feststellungen des Landgerichts Itzehoe bezieht.
Hierzu hat es festgestellt, dass die Angeklagte von ihrem Arbeitsplatz aus auf das sogenannte neue Lager blicken konnte, wenn auch ein deutliches Erkennen von Personen oder deren Handlungen allenfalls im Bereich der vorderen Blockreihen möglich war. Uneingeschränkt einsehbar und aufgrund der Distanz gut zu erkennen, war der Sammelplatz vor dem Eingangstor zum neuen Lager, wo die Gefangenen teilweise tagelang ausharren mussten. Auch der Weg zwischen altem und neuen Lager, den Gefangene regelmäßig zurücklegten, wenn sie in Richtung Gaskammer und Krematorium geführt wurden, konnte sie von ihrem Arbeitsplatz aus teilweise überblicken. Dass es der Angeklagten gelungen sein könnte, sich beinahe 2 Jahre nahezu dauerhaft im Konzentrationslager Stutthof aufzuhalten und dabei nicht auch das Tor zum alten Lager, die dahinterliegenden Baracken und schließlich den Schornstein des wiederum hinter dem alten Lager befindlichen Krematoriums wahrzunehmen, hat die Strafkammer für ausgeschlossen gehalten. Deswegen ist sie davon ausgegangen, die Angeklagte habe den katastrophalen körperlichen Zustand der Gefangenen, ihre mangelnde Versorgung mit Nahrung und angemessener Kleidung und die mangelhaften hygienischen Zustände gesehen und zudem den täglich präsenten Geruch verbrannten Menschenfleisches wahrgenommen, der aus dem Schornstein des Krematoriums kam. Auf dieser Grundlage hat es sich davon überzeugt, dass die Angeklagte sowohl von den Mordtaten durch die Lagerleitung gewusst habe, als auch davon, dass sie mit ihrer Tätigkeit den Lagerkommandanten und die weiteren in der Lagerleitung tätigen SS-Männer dabei unmittelbar physisch und durch ihre allgemeine Dienstausübung psychisch unterstützt habe.
Ja, drastische Schilderung auch nochmal eben von der Senatsvorsitzenden Gabriele Zirena. Also wir haben jetzt gehört, Das Gericht geht fest davon aus, sie wusste genau, was da vor sich ging. Wie haben denn die Verteidiger der Angeklagten und inzwischen rechtskräftig Verurteilten argumentiert? Sie hat ja Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof sollte eben nochmal überprüfen, ob dieses Urteil des Landgerichts Itzehoe Bestand hat. Was war die Argumentation eben der angeklagten Seite?
Es gab vor allem zwei Argumente. Eins davon war, dass es, Zitat, kein reines Vernichtungslager gewesen sei, das KZ Stutthof. Max hatte es gerade schon geschildert. Es war vor allem eigentlich lange Zeit dafür da, um die Zwangsarbeit zu organisieren, zu selektieren, als Durchgangslager auch ein Stück weit, von wo aus dann Menschen in das reine Vernichtungslager, in Anführungszeichen Auschwitz-Birkenau zum Beispiel, gebracht wurden. Und dann sagte die Verteidigung, dadurch, dass es eben kein reines Vernichtungslager war, könnte man hier Frau Furchner zumindest nicht nachweisen, dass sie wirklich davon gewusst hat und nicht vielleicht darauf vertraut hat, dass die Leute da eigentlich nicht ermordet werden. Und da hat das Landgericht Itzehoe schon gesagt, dass eigentlich zumindest ab Sommer 1944 man Stutthof schon als faktisches Vernichtungslager ansehen kann, weil eben dort hunderte, tausende Menschen getötet, ermordet wurden von den Nazis. Also schon dieser Unterschied zählt, nicht reines Vernichtungslager. Und das andere ist, das haben wir ja gerade hier auch in dem O-Ton von Frau Zirena nochmal gehört, dass Frau Furchner das nicht gewusst haben kann. Es war so umfassend dort. Es muss so präsent gewesen sein im Alltag, auch in der Umgebung. Wir haben das gehört, dass man auch in dem nächstgelegenen Dorf den Geruch aus dem Krematorium eigentlich tagelang riechen können, je nachdem wie der Wind stand, mal intensiver, mal weniger intensiv. Aber dann muss auch Frau Furchner, die quasi rund um die Uhr oder zumindest jeden Tag Dienst in diesem Lager verbracht hat, in unmittelbarer Nähe gerochen haben. Sie muss das wahrgenommen haben, sodass man ihr den Vorsatz hier nicht ja absprechen kann. Sie muss es gewusst und zumindest billigend in Kauf genommen haben.
Ja, und genau zu diesem Punkt, ne, Vernichtungslager oder andere KZs, kann man da überhaupt unterscheiden, weil ja auch die anderen KZs der massenhaften Tötung dienten, und ist das rechtlich überhaupt bedeutsam? Genau dazu habe ich auch mit Hans-Jürgen Förster nochmal gesprochen, weil man sich auch fragt, ist das rechtlich auch wichtig, diese Unterscheidung Vernichtungslager und andere Lager? Und er hat mir gesagt, dass der BGH diese Unterscheidung nicht für rechtlich relevant gehalten hat.
Der BGH heute hier hat das verneint. Und ich denke auch, dass das eher was Akademisches ist, diese Unterteilung. Beim Beispiel Stutthof mit dem Herannahen der Ostfront wurde dieses Lager, was sicherlich nicht vom ersten Tag an Vernichtungslager war, aber einfach wegen dieser grausamen Bedingungen von ganz alleine zum Vernichtungslager, weil die Haltung, die Aufrechterhaltung der Zustände dort mit automatischer Vernichtung dann einherging. Und zwar nicht durch Gas oder durch Genickschuss oder durch Spritzen, sondern einfach durch die Lebensumstände, durch diese grausamen Lebensumstände, die wegen fehlender Hygiene, fehlender medizinischer Versorgung und nicht zuletzt fehlender Ernährung, Kleidung und alles, diese Bilder hat mal jeder vor Augen, der jetzt hier mit diesem Verfahren beteiligt war, einfach tagtäglich dazu geführt hat, dass Menschen starben.
Also diese Unterscheidung Vernichtungslager, andere Vernichtungslager, rechtlich vollkommen irrelevant. Und es kommt auf den Vorsatz von Irmgard Furchner an, und der war einfach auf das Töten, auf das Vernichten von Zehntausenden von Menschen bezogen. Und da spielt diese Unterscheidung rechtlich keine Rolle, sagt hier Hans-Jürgen Förster, Vertreter von Nebenklägern in dem Stutthof-Prozess. Aber Philipp, du hast noch einen zweiten Punkt angesprochen, der rechtlich eine Rolle spielte, ne?
Genau, ein zweiter Punkt, der eigentlich, wenn man sich das juristische Prüfungsschema vorstellt, eigentlich der erste Punkt hätte sein müssen. Da geht es nämlich um objektive Handlung, nämlich um den Alltagscharakter der Handlung. Das hat die Verteidigung auch angeführt, denn Frau Furchner saß eben nicht irgendwie direkt an der Rampe oder vor der KZ-Tür, sondern in Anführungszeichen nur in der Lagerstube in dem Büro. Und da könnte man ja sagen, ja gut, das ist jetzt irgendwie eine Tätigkeit, das Abtippen von Befehlen oder so, die gibt's auch in jeder anderen, im Bauamt oder in einem Betrieb oder dergleichen. So hatten die Verteidiger vom Prinzip her ein wenig argumentiert, und da haben die Gerichte aber deutlich gesagt, also es mag zwar von der Art der Tätigkeit konkret keinen Unterschied geben, aber sie hat halt am Ende nicht im Bauamt gesessen, sondern im KZ Stutthof. Und dadurch prägt die gesamte Umgebung auch diese Tat, indem man eben auch Abstand nimmt von dem konkreten Bezug auf den Mordtat, sondern dieses kleine Rädchen in der großen Tötungsmaschinerie ausreichend lässt, muss man eben diese Unterscheidung machen, dass ihre Handlungen zwar eigentlich gleich sind wie die in einer ganz normalen Amtsstube, aber eben hier relevant waren für den Massenmord im KZ Stutthof. Und deswegen haben die Gerichte auch diese Argumentation verworfen.
Das waren also Punkte, die die Verteidiger angesprochen haben von Irmgard Furchner. Vielleicht, wenn wir jetzt noch bei diesen juristischen Punkten sind, noch ein ganz kurzer Einschub. Manche stolpern natürlich drüber, die Angeklagte ist 99 Jahre alt. Bestätigt wurde jetzt eine Verurteilung zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren auf Bewährung da, aber das kann man ganz kurz abhandeln. Es ist einfach so, maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Tat und das waren eben die letzten Kriegsjahre. Da war Irmgard Furchner noch eine junge Frau von unter 20 Jahren. Also eine Heranwachsende und da ist eben auch Jugendstrafrecht noch möglich anzuwenden.
Und da hat eben das Landgericht Itzehoe gesagt, man konnte nicht ausschließen, dass sie vielleicht in ihrer Reife noch nicht so weit fortgeschritten war, dass man hier Erwachsenenstrafrecht anwenden könnte. Daher dann im Zweifel für die Angeklagte Jugendstrafrecht.
Ist das aber vielleicht ein Punkt? Sie war noch sehr jung. Sie war auch von der Ideologie der Nazis natürlich geprägt und wir hören oft auch in solchem Kontext Nazi-Unrecht Menschen, die eben sagen, ich konnte ja nicht anders, ich musste hier Befehle erfüllen. Das ist so eine Art entschuldigender Notstand. Hätte ich das irgendwie nicht gemacht, was von mir erwartet worden wäre, hätte ich selbst irgendwie massivste Probleme bekommen. Das galt hier nicht in diesem Fall.
Genau, damit hat sich die erste Instanz, die Richterinnen und Richter in Schleswig-Holstein am Landgericht Itzehoe auch auseinandergesetzt und haben es auch in diesem Zusammenhang, in diesem konkreten Fall nochmal historisch sehr umfassend beleuchtet, dass es keine echten vergleichbaren Repressionen gegeben hätte. Es gab andere Beispiele, wo zum Beispiel Leute von der SS sich haben versetzen lassen. Natürlich war deren Karriere, was ja auch schon eine zweifelhafte Karriere ist, die da angestrebt haben, aber okay, die war dann irgendwie gelaufen, aber sie mussten nicht damit rechnen, dass sie selbst eingesperrt werden, selbst irgendwie körperliche Auswirkungen hätten oder dergleichen. Und wenn wir über einen entschuldigen Notstand sprechen, dann müssten wir uns angucken, was gibt es hier wirklich, was steht auf dem Spiel für Frau Furchner? Und da ist auf der einen Seite der Mord, den sie unterstützt hat, der Massenmord und auf der anderen Seite wäre womöglich irgendwie ein weniger gut angesehener Job auf der anderen Seite zu sehen bei ihr und das ist dann einfach nicht vergleichbar, das ist kein entschuldiger Notstand und so hat der BGH es dann jetzt auch noch einmal bestätigt.
Und diese Tätigkeit im Lager, die hat sie auch freiwillig angetreten. Sie hat sich da beworben, wurde nicht irgendwie hinkommandiert, sondern hat diesen Job dann eben auch entsprechend angetreten. Also
sie ist auch wirklich niemand, wo man sagen könnte, sie ist da irgendwie reingeraten. Sie hat ihren späteren Ehemann dort im KZ kennengelernt, selbst SS-Mitglied der Mann. Und sie hat dann auch in den Nachkriegsjahren sogar noch einen auf der Flucht befindenden wichtigen SS-Schergen bei sich zu Hause sogar aufgenommen und begrüßt und hat mit dem noch private Kontakte gepflegt. Also es war wirklich nicht
ja,
so, dass man sagen
das war
kann.
Der Lager dann sogar.
Ja, genau, also, Herr Hoppe sagst, persönlich.
Genau, also der Lagerkommandant selber, muss man sich mal vorstellen, der ist auf der Flucht nach 45 bis 49 und taucht dann mal so zwischendurch bei seiner früheren Sekretärin auf. Also das spricht schon für das, was, glaube ich, auch der BGH geschrieben hat im Urteil, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ne? Da muss schon ein enges Vertrauensverhältnis
sein. Vertrauensvolle Zusammenarbeit, gewissenhafte Zusammenarbeit und eben auch für die Rolle, die sie da innehatte, dass sie da halt quasi als einzige, als quasi Chefsekretärin den Laden geschmissen hat, im Vorzimmer jedenfalls dieses Lagerkommandanten. Also, der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung bestätigt. Dann lasst uns doch mal das Bild etwas weiten. Es war wahrscheinlich aus ganz naheliegenden Gründen das letzte Mal, dass ein deutsches Gericht über ein solches Verfahren entscheiden hat. Wie ist denn der Gesamtkontext? Lass uns mal auf die Geschichte schauen, Max.
Ja, also das ist schon wegen dieser historischen Bedeutung. Philipp, du hast auch schon angesprochen, dieser entschuldigende Notstand, ne, war ja auch so ein Thema über die Jahrzehnte. Das war so eine Ausrede für viele NS-Täter, dass man sagt, ja, ich konnte ja nicht anders. Und das lässt uns ein bisschen sozusagen jetzt den Weg bahnen dahin, wie es überhaupt abgelaufen ist mit der justiziellen Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Und da muss man einfach ja, ein ziemlich bitteres Fazit insgesamt ziehen. Also die allermeisten Täter, wirklich auch die nahen SS-Täter in den Lagern, muss ich einmal vorstellen, allein in Auschwitz-Birkenau waren es über die Jahre über 8000 Täter und insgesamt verurteilt insgesamt im KZ-System, glaube ich, ein paar hundert. Aber das ist wirklich eine Sache, wo man sagen muss, die deutsche Gesellschaft hat weder lange Jahrzehnte die Geschichte gesellschaftlich aufgearbeitet, noch eben durch die Justiz und die Täter nicht bestraft. Da kann man sich jetzt schon fragen, woran lag denn das eigentlich? Und hat die Justiz da nicht auch eine ganz große Mitverantwortung? Und es gab ja Anfang der 60er Jahre durchaus mal Versuche,
genau, es gab Versuche und die sind dann, du hast gerade gesagt, wie viele oder wenige nur verurteilt wurden. In den allerseltensten Fällen haben die wirklich deftige Haftstrafen bekommen. Ne? Das war häufig dann auch noch ein relativ milder Ausgang. Und woran das lag, hast du in der Vorbereitung sehr genau recherchiert. Also erklär es gerne nochmal rechtshistorisch näher.
Ja genau und ein Ausgangspunkt wirklich für diese Aufarbeitung war ja auch dieser Auschwitz-Prozess 1963 bis 65 in Frankfurt am Main und hinter dem stand ja wirklich dieser beeindruckende Jurist Fritz Bauer, hessischer Generalstaatsanwalt damals, der war eigentlich so ein Einzelkämpfer, der hat wirklich diesen Prozess forciert, hat es dann geschafft, dass es zu einem großen Auschwitz-Prozess kam, der ja auch unglaublich begleitet wurde, auch gesellschaftlich, auch künstlerisch, es gab ein Theaterstück dazu, es gab viele Fernsehsendungen dazu, Dokumentationen, aber man muss sagen, dieser Auschwitz-Prozess, der hat nicht wirklich so Verfangen. Weder gesellschaftlich und auch nicht juristisch, weil der BGH blieb ganz lange bei so einer Einzelaktstheorie. Also um wirklich Beihilfe zum Massenmord begehen zu können, war es wirklich nach BGH-Rechtsprechung so, dass es nicht reichte, dass man nur funktionell eingegliedert war in diese Mordmaschinerie, sondern man musste dem Einzelnen wirklich SS-Täter nachweisen, dass er wirklich einzelne Handlungen zu einzelnen Mordtaten unterstützend begangen hat. Also einzelne Unterstützungshandlungen zu einzelnen Mordtaten. Also wirklich ein ganz intensiver Nachweis, der erbracht werden musste. Und das war natürlich in diesem Geschehen, in diesem ja 10.000, 100.000-fachen, millionenfachen Morden in der Regel überhaupt nicht möglich mit den meisten Opfern, die ja eben wirklich halt ermordet waren. Das heißt, die Beweislage war schwierig und viele, viele SS-Männer kamen dann einfach davon, wurden nicht vor Gericht gestellt. Es hat sich dann ein bisschen verändert 2011 mit dem Fall John Demjanjuk. John Demjanjuk war SS-Wächter in Sobibor gewesen. Ein Urteil, das dann Abstand genommen hat von dieser Einzelaktstheorie und wirklich gesagt hat, das Wesentliche an dem Holocaust und der KZ-Maschinerie, das war sozusagen diese organisierte Tötungsmaschine. Und wenn jemand da drin war, funktionell eingegliedert war und man ihm nachweisen kann, dass er als Einzelner dort vor Ort war und auch einzelne Handlungen begangen hat, dann reicht diese Eingliederung plus einzelne Handlungen eben aus, dass man ihm das zurechnen kann und dass man dann auch Beihilfe zum Mord begehen kann. Das war eben dieses Urteil 2011 gegen John Demjanjuk. Und dann gab es 2016 ein ganz entscheidendes Urteil, wo diese Rechtsprechungslinie zumindest bestätigt wurde. Nicht im Fall Demjanjuk, sondern im anderen Fall, im Fall Oskar Gröning, weil Demjanjuk war vorhin verstorben. Was war das für eine Linie 2016, Philipp?
Ja, 2016 ging es dann um Gröning, den SS-Wächter, den Buchhalter von Auschwitz, wie er in den Medien immer mal wieder genannt wurde und betitelt wurde, der an der Rampe stand und gesagt hat, da und da und notiert hat, was die Ankömmlinge dort, also die Menschen, die die Nazis da zusammengefercht hatten, auch wieder auf natürlich ganz schreckliche Art und Weise, was die an Wertständen mitbringen. Also auch er, ein Gehilfe, der noch näher dran war als jetzt Frau Furchner in unserem Fall hier, der jetzt diese Woche entschieden wurde, aber auch er war nicht konkret an den einzelnen Tötungshandlungen beteiligt. Und da hat der Bundesgerichtshof dann zum ersten Mal bestätigt, 2016, es reicht eben aus, dass man ein kleines Rädchen in dieser großen industriellen Tötungsmaschinerie ist. Also das, was vorher das Landgericht München, du hast es gerade gesagt, Max, 2011 im Fall Demjanjuk schon mal in der ersten Instanz hat ausreichen lassen, was der BGH dann aber nicht bestätigen konnte, weil einfach Herr Demjanjuk vorher verstorben ist, bevor der BGH sich damit abschließend befassen konnte, wurde dann im Fall Gröning final geklärt. Und das ist insofern wirklich bitter, meiner Meinung nach, für die Aufarbeitung auch, weil wenn 2011 der BGH die Möglichkeit gehabt hätte, man unterstellt, er hätte das gehalten, das Landgericht München-Urteil im Fall Demjanjuk, dann wären zu dem Zeitpunkt womöglich noch viel mehr Tatbeteiligte ja verhandlungsfähig gewesen oder hätten gelebt und eine Aufarbeitung wäre noch viel umfassender möglich geworden und gewesen als dann 2016 und heute.
Und dieser Wechsel in der Linie der Rechtsprechung, der mit dem Janjuk angefangen hat, eben in der unteren Instanz und der dann später bei Gröning vom Bundesgerichtshof auch bestätigt wurde, der sorgt ja so ein bisschen dafür, zu einem Punkt, den man jetzt diese Woche viel lesen konnte, wenn man sich's angetan hat, auf Social Media unterwegs zu sein und zu diesem Fall eben ein bisschen die Hashtags abzuklappern, zum Fall Stutthoff, dass eben viele sagen können und damit erstmal in der Sache nicht Unrecht haben, die richtig schlimmen Täter von damals, die großen Fische in den Konzentrationslagern, die wurden nicht verurteilt in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und heute sind es dann eben Personen wie Irmgard Furchner, die eben auch ihren Teil Verantwortung tragen, die dann eben verurteilt werden. Ist das eine Unwucht eurer persönlichen Meinung nach? Es liegt eben einfach daran, man hat die Maßstäbe geändert. Nach den Maßstäben von damals wäre wahrscheinlich auch Irmgard Furchner jetzt heute nicht verurteilt worden. Und nach den Maßstäben von heute hätte man eben früher viele, viele andere eben auch verurteilt müssen. Das hat damit zu tun, die Justiz ist einfach wirklich schleppend dann an diese Sache rangegangen. Wie bewertet ihr das?
Also das ist ein absolut ganz wichtiger Punkt. Ich habe gestern Abend noch über eine Stunde mit einem guten Bekannten genau darüber diskutiert, der es überhaupt nicht nachvollziehen konnte und kann, dass Frau Furchner jetzt da verurteilt wurde, nachdem die wirklich Schlimmen freigesprochen wurden größtenteils oder zu lapidaren Haftstrafen verurteilt wurden. Und er hat damit einen Punkt und trotzdem muss man sagen, nur weil 99 Leute quasi Glück gehabt haben in ihrem persönlichen Schicksal, weil die Justiz gepennt hat, heißt das nicht, dass man die 100. Person nicht trotzdem verurteilen sollte, juristisch und ich finde auch moralisch in einer solchen Bewertung. Denn man darf nicht vergessen, es gibt immer noch überlebende Opfer, es gibt Angehörige von Opfern, die damals dort ermordet wurden, die ein echtes Interesse daran haben, einen moralischen Anspruch auch haben, dass der deutsche Staat das nach wie vor aufarbeitet. Und es ist ja auch nicht so, dass keiner sagt, ja boah, wir haben jahrelang alles richtig gemacht und jetzt verurteilen wir halt am Ende auch noch Frau Furchner. Ganz im Gegenteil, das war ja jetzt auch Thema in der Urteilsbegründung. Frau Zerena, die Vorsitzende Richterin im 5. Strafgericht, Strafsenat hat das sehr deutlich gemacht, auch gleich zu Beginn ihrer Urteilsbegründung und auch am Ende nochmal. Max, was genau hat sie da gesagt? Wie ist sie darauf eingegangen, auf dieses Thema?
Ja, sie hat ja da auch mal Fritz Bauer zitiert. Und dieses wesentliche Fritz Bauer Zitat ist eben, dass es natürlich bei den KZ-Prozessen nie um Rache ging. Es ging darum, dass die Überlebenden eine Stimme bekommen, Zeugnis ablegen können und dass ein deutsches Gericht, eine staatliche Stelle, und zwar eine Institution des Staates, der Rechtsnachfolger ist des Staates, der die Verbrechen begangen hat, also unser Staat heute, dass da eine staatliche Stelle das Unrecht anerkennt. Und ich habe darüber auch nach der Verhandlung nochmal mit Rechtsanwalt Hans-Jürgen Förster gesprochen und der hat mir dazu das gesagt.
Es geht nicht um Rache oder Vergeltung, das hat Fritz Bauer immer gesagt und zu meiner großen Freude hat der Senat dieses Fritz Bauer Zitat am Ende seiner mündlichen Urteilsbegründung heute in Erinnerung gerufen. Es geht eben nicht um Rache und Vergeltung, sondern es geht um Aufdeckung von historischer Schuld. Und das ist auch für meine Mandantschaft, für die Nebenkläger, der ganze Sinn, dass sie sich auch noch mal als Zeugen zurückerinnert haben an das eigene Martyrium so lange danach, dass sie damit eben nicht wollen, dass Beschuldigter, ein Angeklagter jemals noch in Haft kommt, ganz im Gegenteil, sondern sie wollen, dass die Schuld damals an ihnen und an anderen, dass die durch ein staatliches, demokratisch legitimiertes Gericht festgestellt wird. Das ist die Intention der Nebenklage im Allgemeinen, aber ganz konkret auch der Opfer dieser entsetzlichen Verbrechen.
Ja, soweit Rechtsanwalt Hans-Jürgen Förster. Und zu deiner Frage, Christoph, ich glaube, das wäre auch so ein bisschen einfach meine Antwort darauf. Ne? Mhm. Ist sie wirklich ein kleines Rädchen gewesen? Natürlich war sie nur KZ-Sekretärin, aber wir haben vorhin schon über sie gesprochen. So wie sie gehandelt hat in dem Lager. Sie hat dort ihren Ehemann kennengelernt. Sie hat später sozusagen den Lagerkommandanten bei sich noch beherbergt, während der untergetaucht war. Das heißt, man kann aufgrund dieser Handlung schon davon ausgehen, dass sie ziemlich genau eingebunden war in diese SS-Maschinerie und wahrscheinlich auch ideologisch voll dahinter stand. Das muss man in ihrem Fall schon sagen. Das heißt, diese Sache mit dem kleinen Rädchen trifft in ihrem Fall gar nicht so gut zu. Aber generell, und dieser Punkt ist, glaube ich, der allerwichtigste, wenn man so sagt, ja, jetzt werden die Kleinen verurteilt und diese Großen hat man laufen lassen und was ist jetzt damit? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein alter Verdrängungsmechanismus, der da irgendwie durchschlägt. Weil hinter diesen Prozessen, und Rechtsanwalt Förster hat es ja gerade nochmal gesagt, da geht es ja eigentlich um was anderes. Es geht ja nicht darum, dass man hier irgendwie so oder so auf diese oder jene Täter guckt, sondern dass man endlich akzeptiert, es war eine Riesenmaschinerie der Tötung. Der Holocaust hat Millionen von Menschenleben gekostet und verantwortlich ist ein deutscher Staat. Ja, und eine deutsche Gesellschaft und die Nachfahren dieser Gesellschaft und wir heute als Bürgerinnen und Bürger, die sozusagen diesem Kollektiv angehören. Und das ist das Wesentliche und das, glaube ich, verdrängen sehr viele auch. Und ich habe natürlich auch Social Media gelesen in den letzten Tagen und das ist wirklich...
Mit Seufzen, wirklich,
weil es ist absolut, ganz richtig bitter, was da für Posts unterwegs sind. Natürlich hängt das auch mit Social Media zusammen, ist ganz klar. Und da hast du halt wirklich dann so Sachen, keine Ahnung, ich bin nach 1945 geboren, ich trage doch persönlich keine Schuld. Und
sagt dir auch keiner.
Genau, und dann, aber dann noch dieser Satz dahinter auch noch, und Schluss jetzt mit dem Schuldkult. Ne? Das kommt, das hört man auch sehr oft und da muss man zwei Sachen dazu sagen. Und das ist mir wirklich auch ganz wichtig bei diesem Thema. Das erste, Schuldkult ist absolut ein Neonazi-Wort, seit Jahrzehnten. Das muss jedem klar sein. Und B, diese Perspektive, ich bin nach 1945 geboren, ich trage persönlich keine Schuld. Das ist wirklich, also natürlich ist es eine intellektuell ziemlich dürftige Position, aber man kann sie mal aufnehmen, um was zu erklären. Man kann wirklich mal erklären und zu sagen, was steckt eigentlich dahinter? Hinter der Übernahme von Verantwortung und hinter solchen Prozessen. Nämlich, dass man wirklich sozusagen die Verantwortung eines kollektiven Subjektes, eines Staates, einer Gesellschaft definiert. Und der Holocaust war ja eben auch nicht eine Tat von Einzelnen oder von ein paar Nazis, sondern das war das Hauptprojekt dieser Zeit der deutschen Regierung von 33 bis 45, dieser nationalsozialistischen Regierung. Und die Mehrheit der Deutschen hat nichts dagegen gemacht.
War meistens Mitläufer einer teilweise legitim gewählten Regierung zunächst einmal.
Darüber kann man streiten, über diese Reichstagswahlen damals, ob die noch legitim waren, sozusagen mit eingeschränkten Grundrechten oder so. Aber zumindest hat ja niemand sozusagen aufbegehrt. Es gab keine Revolution etc. in Deutschland. Es gab sehr viele Mitläufer und sehr viele hunderttausend Täter, muss man ja auch mal sagen. Also wenn man das zusammennimmt in den Ministerien, in den Verwaltungen, bei der Reichsbahn, in der Wirtschaft auch. Die ganze Zwangsarbeit wurde von der Wirtschaft organisiert. Die Finanzämter haben die Arisierung organisiert. Wenn man das zusammennimmt, kommt man auf viele hunderttausend Menschen, die sehr direkt im Holocaust involviert waren. Nicht nur in der Entrechtung, von Jüdinnen und Juden, sondern in der Ermordung. Und wenn man diesen kollektiven Aspekt nimmt, hat man natürlich immer das Problem, Strafrecht kann nur Einzelne bestrafen, da geht es um individuelle Schuld. Aber das Strafrecht ist eben hier auch das Instrument, mit einem solchen kollektiven Verbrechen umgehen zu müssen. Und natürlich geht es hier um eine Art von kollektive Schuld. Schuld ist einfach ein anderes Wort von Verantwortung, für kollektive Verantwortung. Und mit der müssen wir hier strafrechtlich umgehen. Und da kann man eben nicht so auf die individuelle Perspektive gehen und sagen, ich habe damit nichts zu tun. Natürlich hat dieser deutsche Staat und jeder, der hier deutscher Bürger ist oder deutsche Bürgerin, was damit zu tun, und wir müssen das aufarbeiten. Und eine Methode ist eben das Strafrecht, und das ist auch das Wichtige und das Historische in diesen Dingen, und jetzt habe ich sehr lange geredet und höre auch schon auf, aber das ist wirklich das Wesentliche, was auch rauskam. Und da ist, glaube ich, eine Sache wichtig, nämlich der Perspektivwechsel. Gucken wir uns doch nicht unsere Perspektive an, gucken wir uns die Perspektive der Opfer an und der wenigen Überlebenden. Und das ist ja auch das, was am Ende auch Abraham Koriski nochmal in seiner Stellungnahme ganz wesentlich gesagt hat. Ihm kommt es nicht darauf an, dass jemand ins Gefängnis geht, dass man Rache übt, dass man irgendwie einen 99-Jährigen ins Gefängnis steckt. Es geht darum, der deutsche Staat, eine deutsche Justiz akzeptiert dieses Unrecht, und vor allem die Überlebenden können Zeugnis ablegen. Und das war eine ganz beeindruckende Stelle auch nochmal in seinem Schreiben. Ich kann das nochmal kurz zum Ende vorlesen. Es geht ihm um die Möglichkeit, sagt er, Zeugnis abzulegen. Ein Zeugnis davon, was ich mit meinen Augen gesehen und an meinem Körper erlitten habe. Und mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
Das hat er in der Verhandlung nochmal verlesen lassen, das war das genau. Ich möchte aber trotzdem gerne mal was zu dem Punkt sagen, weil ich glaube, wir tun schon auch einigen Leuten Unrecht, denen das Urteil jetzt komisch vorkommt, denen es aber nicht darum geht, irgendwie eine Tat von damals zu rechtfertigen oder eine Verantwortung, eine gesellschaftliche und eine Aufarbeitung wegzuschieben oder auszuschlagen. Weil es geht hier einmal schon um die Verurteilung von Frau Furchner, die dann auch eben nicht zum Mord lebenslänglich verurteilt worden ist, sondern in Anführungszeichen nur zur Beihilfe zum Massenmord, zu 2 Jahren Jugendstrafe auf Bewährung. Also auch da gibt es ja eine Möglichkeit, ihren Anteil an diesem Unrecht irgendwie einigermaßen abzubilden. Ob das gelungen ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber sie hat eine relativ milde Strafe bekommen dafür, würde ich sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, ob der Staat sie bestrafen möchte, nachdem er jahrzehntelang weggeguckt hat. Und da glaube ich schon, dass das absolut in Ordnung ist, dass der Staat das macht. Er muss es sogar machen aus der Perspektive der Hinterbliebenen und Angehörigen, wie du es gerade gesagt hast, Max, aber auch aus einer historischen Verantwortung heraus, weil der Staat diese Taten damals begangen hat, die deutsche Regierung von 33 bis 45, die das zu verantworten hatte. Und dieser Staat, diese Gesellschaft hat danach eben auch größtenteils weggeguckt. Und dann ist es jetzt, ich bin selbst noch vergleichsweise jung, finde ich auch Aufgabe unserer Generation, das nach wie vor zu unterstützen, hinzunehmen und das uns Mögliche dazu beizutragen, dass diese Geschichte nach wie vor aufgearbeitet wird, dass diese Geschichte in unseren Köpfen bleibt und eben wir sie nicht verdrängen, sondern wir nach wie vor die Möglichkeiten geben, dass die Personen, die noch leben, sie artikulieren können, was damals passiert ist, und die, die noch leben und tatbeteiligt waren, dass die auch noch dafür herangezogen werden. Ich finde, das ist sehr wichtig, und wir haben letztlich auch nur indirekt etwas damit noch zu tun, indem wir Steuern zahlen und die Justiz mitfinanzieren. Also wirklich, auf was verzichten müssen wir auch nicht. Es ist eher eine moralische Verpflichtung, finde ich, die ich da auch bei uns sehe.
Finde ich ganz wichtig, was du sagst, Philipp, diese moralische Verpflichtung, du hast doch angesprochen, gerade gegenüber den Überlebenden. Ich habe das auch den Rechtsanwalt Hans-Jürgen Förster nochmal gefragt zu diesem Punkt, und der hat mir da auch eine ganz eindringliche Szene geschildert, warum aus der Sicht der Überlebenden wirklich solche Verfahren und jetzt auch das letzte KZ-Verfahren in Deutschland wirklich so wichtig ist.
Und ich kann nur wiederholen, was ich schon verschiedentlich gesagt habe, weil das die innere Beziehung zu der Bedeutung dieser Verfahren so plausibel macht wie kaum was. Es gibt eine Zeugin, eine Überlebende, die gesagt hat am Ende ihrer gerichtlichen Zeugenvernehmung in einem dieser Verfahren, dass sie als Zeugin noch hat Zeugnis ablegen können über das, was ihr widerfahren ist und den Menschen in ihrer Umgebung im Konzentrationslager. Das sei, Zitat, als habe sie Blumen niedergelegt auf dem nicht vorhandenen Grab ihrer Angehörigen.
Genau, das war nochmal der Anwalt Förster, ein Vertreter der Nebenklage. Ich habe gestern auch nochmal mit einer anderen Vertreterin der Nebenklage gesprochen, die den Herrn Koriski vertreten hat. Das ist der in der Verhandlung dieses Statement hat verlesen lassen. Sie hatte nach dem Urteil mit ihm telefoniert. Er lebt in Haifa in Israel, und beziehungsweise mit dessen Tochter, weil die nur Englisch spricht. Und auch dort ist eine große Erleichterung zu spüren gewesen, sagte mir die Vertreterin. Die waren erleichtert, schon fast erfreut, dass dieses Urteil bestätigt wurde. Sie hatten so ein bisschen nach dem Urteil des Landgerichts Karlsruhe das schon mal gespürt, dann wurde Revision dagegen eingelegt, da hatten sie schon Sorge, dass das womöglich jetzt der deutsche Staat dann doch wieder anders sieht. Jetzt große Erleichterung und damit wird zwar kein Schlussstrich gezogen, weil das können diese Menschen einfach nicht. Die haben einen Großteil ihrer Familie damals verloren und das wird für sie immer präsent bleiben, aber es ist nochmal eine Möglichkeit gewesen, hier einen kleinen Bestandteil dieser großen Tötungsmaschinerie eben aufzuarbeiten und das ist diesen Hinterbliebenen sehr, sehr wichtig, sagte mir die Vertreterin der Nebenklage gestern nochmal und sie glaubte auch, dass wenn es doch nochmal einen Tatbeteiligten gibt, der vor Gericht gezogen würde, ihr Mandant jederzeit wieder dabei wäre und wieder auftreten würde vor Gericht nach seinen dann gesundheitlichen Möglichkeiten, um das auch nochmal zu belegen und nochmal Zeugnis abzulegen, weil es diesen Menschen ein extrem wichtiges Anliegen ist und das kann ich zumindest auch sehr gut nachvollziehen, weil deren Leben natürlich die letzten Jahrzehnte voll davon geprägt war, was sie erlebt haben in dieser schrecklichen Zeit.
Ja, also ein sehr bewegendes, sehr auch angreifendes Thema. Man merkt das ja selbst, wenn man auch schon selbst jahrelang Justizreporter ist und irgendwie dann doch solche Fälle noch hat, die einen so persönlich auffühlen. Also der Bundesgerichtshof, das bleibt unterm Strich, bestätigt die Rechtsprechung der letzten Jahre aus dem Demjanjuk-Verfahren, aus dem Gröning-Verfahren. Wir haben die ganze Zeit, wir sagen Demjanjuk, wir sagen Gröning, wir sagen auch Irmgard Furchner. Dazu haben wir uns vor diesem Podcast entschieden und verabredet. Vielleicht dazu noch zwei Worte. Es ist einfach eine Reihe in diesen Verfahren und es ist nun eine rechtskräftige Verurteilung. Wir sind also nicht mehr in dieser Phase, wo es noch keine rechtskräftige Entscheidung gibt.
Genau, einmal das. Normalerweise nimmt man ja bei Strafprozessen, auch wenn es ein rechtskräftiges Urteil gibt, da als Presse davon Abstand oder als Rundfunk den Namen zu benennen, auch aus Resozialisierungsgedanken. Wir haben uns hier jetzt dafür entschieden, Frau Furchner so klar zu benennen, weil sie eine historische Person dadurch geworden ist, eine Person von historischer Bedeutung, dieses gesamte Verfahren. Sie war zwar nur ein kleines Rädchen und trotzdem, finde ich, kann man hier guten Gewissens aus einer medienrechtlichen Perspektive den Namen benennen. Das Ganze, die historische Bedeutung wird übrigens auch dadurch deutlich, dass der Bundesgerichtshof auch die Verhandlung für die Archive komplett aufgezeichnet, gefilmt hat. Auch das geschieht nicht häufig und deswegen, glaube ich, war das hier die richtige Entscheidung, diesen Namen so zu benennen.
Ja, ein kleines Rädchen, aber eben in einer monströsen Mordmaschinerie mit millionenfachen Opfern insgesamt. Wir haben ja wirklich nur einen kleinen Ausschnitt, wenn man den Holocaust als Ganzes betrachtet, als wahrscheinlich schlimmstes Verbrechen in der Geschichte der Menschheit und hier einen kleinen Aspekt, einen zeitlich begrenzten Fall, der örtlich begrenzt ist auf ein Konzentrationslager von vielen leider. Das also die Entscheidung, das also unser Podcast, die JustizreporterInnen für diese Woche. Ausnahmsweise waren wir mal jetzt drei männliche Justizreporter hier, aber die Kolleginnen sind natürlich alle auch hier in der Redaktion immer mit dabei und mitgemeint. Wenn ihr die Folge gut fandet, wenn ihr sie nicht gut fandet, wenn euch etwas gefehlt hat oder wenn ihr auch eure Meinung einfach sagen wollt, dann tut das gerne. Wir lesen alles, was uns erreicht und zwar unter der E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de. Da sind wir erreichbar für euch und für heute sagen wir danke fürs Zuhören bei diesem, ja, wirklich nicht einfachen, aber doch sehr, sehr wichtigen Thema und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr reinschaut. Es bedanken sich Philipp Reyer, Maximilian Bauer und Christoph Kehlbach. Danke euch.
Misshandlungen, Schläge, Schikane. Und im späteren Verlauf baut man eine sogenannte Genickschussanlage auf.
Jedenfalls fiel der Getroffene sofort nach vorne über und erhielt in den meisten Fällen von einem weiteren Unterführer einen Fangschuss in die Schläfe.
Denn es gibt offenbar Zangentypisierung auch innerhalb des KZ-Systems, wo die SS sagt, naja, das sind Leute, die können das. In einer fast schon zynischen Form der Expertise. Wie ein Handwerker. Es gibt den guten Tischler und dann gibt es den guten Mörder, der kann ihn besonders gut erschießen.
Das System der Konzentrationslager, des Raubens, aber vor allem des systematischen Mordens, kann man eigentlich nur verstehen, wenn man auch die Auseinandersetzung mit den Tätern und dem Personal der Konzentrationslager zulässt. Und genau das haben wir in diesem Podcast vor. Wir zeigen Einzelne und deren Aufgabe im System. Wir nennen Namen, die ihr garantiert noch nie gehört habt. Wir zeigen euch anhand von Beispielen und Originalquellen, wie gut vernetzt diese Menschen waren. Wie daraus ein System aus Selbstschutz und Doppelmoral werden konnte.
Und was man hier sehen kann, ist eine bestimmte Praxis der Gewalt in den Lagern. Und dass diese Willkür auch der Führungsebene in den Lagern natürlich ganz offenkundig wird. Und Zille hatte den Ruf eines brutalen Schlägers.
Als der Zeuge nach 5 Doppelschlägen ohnmächtig wurde, wurde gewartet, bis er das Bewusstsein zurückerlangte. Anschließend wurde weitergeschlagen. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Angeklagte unbefugt selbst Strafen verhängt hat, unzulässige, sadistische Methoden angewandt hat.
Das alles hört ihr im Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Jede Woche gibt es eine neue Folge und die ersten 5 Folgen bekommt ihr exklusiv in der ARD-Audiothek.